Auf einer Skala von 1 bis 10, lieber Karl Christian, wie glücklich bist du? 10, du bist super glücklich. 1, du bist überhaupt nicht glücklich.
Montags fragst du das. Also,
du weißt, dass du im richtigen Job bist, ja, genau. Wenn du dich Sonntagabend schon auf Montag
genau.
freust.
Ja, genau.
Ist das
so
bei
ist
dir
es.
Auch so, mein
genau
Lieber?
Genau so ist es. Nee, heute wird ein recht anstrengender Montag, das spüre ich schon. Und dementsprechend würde ich mal sagen, mein persönlicher Glücksindex ist so bei 6 bis 7.
Ach, das ist aber in der Tat gar nicht so schlecht. Ihr Lieben, wir sprechen heute über das glücklichste Land der Welt und wir versuchen abzuleiten, was die richtig machen und was wir Deutschen davon ableiten können. Allen voran, mein lieber Freund Karl Christian.
Vielen Dank.
Bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel. Mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay.
Und damit herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Bay Benzmann, dem Management-Podcast mit einer neuen Sendereihe, einer neuen Staffel, bei welcher wir uns nichts Geringerem widmen als den Nummer Einsen, lieber Karl Christian. Warum ist Nummer 1 eigentlich so wichtig? Nummer 2 und 3 ist doch auch nicht so schlecht.
Das fragst du mich? Du bist doch auf die Idee gekommen und ich hatte schon die ganze Zeit den geheimen Verdacht, dass die letzte Folge wird den Nummer 1 Moderator küren. Oh. Also bin ich mir ganz sicher. Aber egal wie, ich glaube, diese Frage lässt sich dahingehend beantworten, dass wir tatsächlich ja immer im Wettbewerb uns befinden. Also der Mensch ist ja offensichtlich ein Wesen, das zu Leistungen fähig ist, wenn er sich in Wettbewerb mit anderen setzt. Und egal ob im Sport oder im Beruf oder zum Teil ja tatsächlich auch so in den sozialen Medien, sind die Menschen eigentlich ständig im Wettbewerb miteinander und dementsprechend ist es nahezu folgerichtig, dass sich auch Ranglisten für alles und jedes finden lassen. Und so ist es vielleicht doch naheliegend, über Ranglisten nachzudenken.
Naja, Wettbewerb hat ja auch was Vorteilhaftes, absolut, indem du einfach auch mal sehen kannst, was machen andere, was machen sie richtig, was kannst du davon übernehmen, was kannst du adaptieren, wenn auch eine bloße Kopie der Nummer 1 vermutlich niemals funktionieren wird, richtig?
Ja, das werden wir sicher nochmal näher beleuchten. Da bin ich mir gar nicht ganz so sicher, weil gerade disruptive Geschäftsmodelle zeigen ja eigentlich den potenziellen Einsparungseffekt oder das Weglassen von Verschwendung in den bisherigen Geschäftsmodellen. Also wenn wir an Airbnb versus großen Hotelketten, wenn wir an Uber versus Taxiunternehmen denken, all die bekannten Fälle, dann sind das ja immer Optimierungen in bestehenden Geschäftsmodellen. Es ist ja nicht so, dass es vorher keine Hotels gab und vorher keine Taxiunternehmen gab, sondern da kommen Ideen auf, wie ich mit weniger mehr erreichen kann. Und insofern bin ich nicht ganz sicher, ob diese Kopie und dieses Kopieren von Geschäftsmodellen tatsächlich per se immer nur schlecht ist oder ob das vielleicht nicht tatsächlich auch mal neue Ideen in bestehenden kopierten Geschäftsmodellen dann auch umsetzt.
Eine Nummer 1 kann natürlich eine unglaubliche Inspiration sein für all diejenigen,
Anreiz.
Die dir, ganz genau, klar. Anreiz für all diejenigen, die dir sozusagen auf dem Fersen sind. Und damit sind wir im Prinzip ja auch schon bei dem harten Los der Nummer 1. Diese Position zu halten, ist vermutlich die größte Herausforderung.
Ja, also im Sport haben wir im Moment eine ganz interessante Konstellation in der deutschen Fußball-Bundesliga, dass eben mit Bayer Leverkusen eine Mannschaft scheinbar uneinholbar und scheinbar unbesiegbar ist und gleichzeitig genau diese Mannschaft, dieser Verein ja darunter leidet, dass sie tatsächlich immer nur Zweite geworden sind in den relevanten großen Wettbewerben zu ihren besten Zeiten. Und das sieht man ja genau, der Punkt ist mehr als valide, diese Nummer 1, dieser Nummer 1 Status ist tief in uns verwurzelt und ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema. Man sieht das auch in anderen Sportarten ja, wenn jemand nie Formel 1 Weltmeister wurde, sondern immer nur Zweiter. Das ist eine maximale Stigmatisierung, die den gesamten Erfolg, der ja eigentlich damit verbunden ist, komplett ausblendet.
Ihr Lieben, wir werden über die Nummer 1 in verschiedenerlei Perspektiven sprechen. Wir werden heute über das glücklichste Land der Welt sprechen. Wir werden in der nächsten Folge über das größte Unternehmen der Welt sprechen. Klammer auf, mit den meisten Mitarbeitern. Und so viel vorweggenommen, nein, es ist nicht Apple. Also dazu mehr in der nächsten Folge. Und das wird uns in diesem Jahr begleiten. Das glücklichste Land der Welt ist also heute unsere Auftaktfolge. Und warum haben wir diese gewählt? Naja, ich sag mal so, es knüpft eigentlich ganz gut an unsere letzte Sendestaffel, liebe Karl Christian, bei welcher wir ja über Megatrends gesprochen haben. Megatrends haben wir als solche identifiziert, die eben weltweit agieren. Vor allen Dingen treibend in diesem Thema ist das Zukunftsinstitut rund um Matthias Hawks. Und da ist uns einiges aufgefallen, was so auf der ganzen Welt passiert und was eben die Trends sind, an welchen sich auch viele Unternehmen letztendlich auch orientieren können, aber vor allen Dingen auch Staaten dran orientieren müssen, weil jeder Megatrend letztendlich ja auch einen Einfluss hat auf deine Gesellschaftsstruktur und auch deine Wirtschaftskraft. Wenn du jetzt noch mal einen kleinen Blick zurück machst zu unserer Megatrend-Serie, ja, und dir mal überlegst, inwiefern haben denn Megatrends einen Impact auf die Glückseligkeit eines Staates, eines Landes. Siehst du da vielleicht einen ganz besonders herausstechen? Und dann können wir gleich mal überprüfen, ob bei diesem Land, bei welchem wir heute das Ganze genauer durchleuchten werden, dieser Megatrend tatsächlich auch eine Rolle spielt oder etwa vielleicht nicht.
Also es gibt eine ganze Reihe von Megatrends, die viel auch damit zu tun haben, dass Staaten Rahmenbedingungen schaffen, unter denen sich die Zivilgesellschaft und die Wirtschaft entwickeln kann. Wenn wir an Themen denken wie Gesundheit, wenn wir an Themen denken wie Arbeitsmärkte, wenn wir an Themen denken wie Sicherheit, dann sind das alles eigentlich staatliche Aufgaben, die dazu führen, dass sich wirtschaftliche Akteure und die Zivilgesellschaft entwickeln können und damit tatsächlich auch in der Lage sind, sich, und das bleibt ja der Fokus unseres Podcasts, wirtschaftlich zu betätigen. Also von daher dieser Dreiklang zwischen Staat, Zivilgesellschaft und Wirtschaft, der ist nicht zu unterschätzen. Im Gegenteil, aus meiner Sicht wird der häufig noch unterschätzt und stabile politische Verhältnisse, und das ist ein großes Anliegen von mir ja schon seit geraumer Zeit, sind die Grundlage für wirtschaftliche Betätigung und sind auch die Grundlage für stabile Verhältnisse in den Zivilgesellschaften. Und da kommen wir ja jetzt zurück zu der aufgeworfenen Frage, was ist das oder welches Land ist das glücklichste Land und welches hat damit die besten Rahmenbedingungen geschaffen? Jetzt mag ich aber die Enthüllung dir überlassen.
Naja, wir hatten ja zunächst schon eine Idee, welches Land es sein könnte.
Ja.
Haben aber auch festgestellt, dass nur weil ein Land einen Glücksindex hat, ja, welcher auch in der Verfassung festgeschrieben ist, es nicht unbedingt auch eine Aussage ist, dass dieses Land das glücklichste Land der Welt ist. Nein, es ist nicht
Bhutan. Richtig. Ich hätte tatsächlich ganz sicher und ganz fest auf Bhutan getippt und ich entschuldige mich bei allen, denen ich in den letzten Vorträgen auch das falsche glücklichste Land der Welt genannt hatte, weil ich habe in verschiedenen Vorträgen immer wieder darauf Bezug genommen, dass gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit Bhutan eigentlich ein wirkliches Vorbild für uns sein muss, insbesondere im Übrigen auch deshalb, weil es klimaneutral ist. Aber ja, stimmt, es ist nicht Bhutan, sondern
es ist Finnland.
Finnland.
Mein Lieber, was uns gleich zu der Frage
führt. Wegen der Ministerpräsidentin, der ehemaligen.
Ganz fantastisch, das muss man natürlich.
Musste man ja unterbringen.
Herzlichen Dank, du hast es gleich schon untergebracht, ja. Ja, in der Tat. Ob ein Land, welches solche Politiker hat, die auch so, sag ich mal, wirksam stark feiern können, ja, ob das vielleicht auch zur Glückseligkeit eines Landes beitragen kann, darüber werden wir uns heute auch nochmal unterhalten. Wie siehst du's?
Wobei ich genau diese Diskussion eigentlich als sehr schwierig empfunden hatte und auch als wirklich nicht angemessen und nicht angebracht und deshalb auch tatsächlich erwartet hätte, dass das nicht unbedingt die Finnen sind, die hier den Leitindex anführen. Aber was man den Finnen durchaus zugestehen kann, ist, dass sie eben tatsächlich sehr stabile Verhältnisse haben, gerade was Sozialversicherungssysteme angeht, was Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche Betätigung angeht. Das sind die größten Unsicherheitsfaktoren, ja tatsächlich der Angriff der Russen auf die Ukraine und die Gefahr einer Eskalation auch in den baltischen Staaten und rund um die Flächen von Finnland, was ja tatsächlich auch nicht nur zum NATO-Beitritt geführt hat, sondern auch zu einer gewissen Mobilmachung von Finnland. Aber auch das zeigt ja letztendlich nur, dass die Finnen in der Lage sind, darauf zu reagieren und auch kurzfristig Entscheidungen treffen können, um ihre Bevölkerung wirksam zu schützen. Das ist uns ja allen aufgefallen, als im Kontext der Eskalation rund um die Schlangeninsel dann plötzlich in den deutschen Medien diese Bunkeranlagen unter Helsinki bekannt gemacht wurden und die ja auch wieder in Betrieb genommen wurden.
Nicht wir haben Finnland als das glücklichste Land der Welt gewählt, sondern es ist der sogenannte World Happiness Report, der schon seit einigen Jahren publiziert wird und erstaunlicherweise hat es Finnland gleich mehrere Jahre in Folge auf Platz 1 geschafft. Im März sollte eigentlich das neue Voting wieder rauskommen. Schon jetzt mutmaßt man, dass Finnland wieder ganz vorne mit dabei ist. Nun muss man wissen, bei diesem World Happiness Report werden unterschiedlichste Faktoren gemessen, was eben die Glückseligkeit eines Landes angeht. Karl Christian, was könnte denn das beispielsweise sein, was alles in diesem World Happiness Report einfach auch mit aufgenommen wird?
Also spielen genau diese äußeren Rahmenbedingungen, wie ist man umgegangen mit Covid, der Pandemie, wie ist man umgegangen mit den zunehmenden Konfliktlagen und den Kriegen? Was hat man aber tatsächlich auch grundsätzlich für Gesundheitssysteme? Welche Entwicklung der politischen Systeme sind in den Staaten jeweils vorhanden? Also wie stabil ist das politische System? Und es geht natürlich auch darum, wie stabil ist das wirtschaftliche System? Also sind dorthin reichend Personen in Arbeit oder nicht? Und das verwundert wiederum bei Finnland etwas, weil Finnland tatsächlich ja kommt von einer relativ hohen Arbeitslosigkeit, die zwischenzeitlich deutlich verbessert ist, aber gegenüber unserer Vollbeschäftigung bei weitem noch nicht vergleichbar ist. Also da hätte ich jetzt auch eher einen Malus gesehen. Aber wie gesagt, da sind durchaus erhebliche Anstrengungen gemacht worden in der Vergangenheit.
Das Erstaunliche ist ja auch, wenn man über die Finnen an sich als Völklein spricht, zeichnen sie sich ja schon durch eine gewisse Mentalität und Verhaltensweise aus. Mhm. Während du vielleicht in anderen Ländern der Welt eher eine Unverbindlichkeit hast in der Kommunikation, ist in Finnland genau das Gegenteil der Fall. Ich war selbst noch nie in Finnland, aber hast du denn schon mit Finnen zu tun gehabt und konntest du denn aus dieser Kommunikation etwas ableiten, was andere Länder nicht haben?
Also ich kenne tatsächlich ein paar Finnen, sowohl geschäftlich als auch privat. Und was ich dort feststellen kann, auch wenn das sicher nicht eine aussagekräftige Grundgesamtheit ist, ist, dass Finnen sehr direkt und sehr ehrlich sind und damit aber auch sehr verbindlich. Also da schwingen ja unterschiedlichste Elemente mit. Wir tun uns mit dieser Direktheit tatsächlich etwas schwer. Ich finde, wir Deutsche sind eher unverbindlich, eher indirekt und wie gesagt, haben da nicht unbedingt unsere größte Stärke finden können, bis an die Grenze der Verletzung. Direkt ehrlich sein, gerade auch wenn Dinge nicht so funktioniert haben, wie sie sich vorstellen. Aber sie sind interessiert an sehr belastbaren Beziehungen. Und sie sind unter dem Gesichtspunkt sehr treu, sehr loyal. Und das wirkt sich gerade offensichtlich auch im geschäftlichen Kontext aus, dass man eben, wenn man mit Finnen Geschäftsbeziehungen hat und Finnland ist vielfältig auf Geschäftsbeziehungen nach außen ausgerichtet, aufgrund der Lage des Landes und auch der wirtschaftlichen Strukturen, dann hat man im Regelfall wirklich nachhaltige und lange und belastbare Geschäftsbeziehungen.
Sie sagen, was Sie meinen, und Sie meinen, was Sie sagen.
Ja, genau.
Exakt. Wenn ich
und das am liebsten in der Sauna. Auch das ist ja nicht nur so ein Bild, das wir ständig tatsächlich vor den Augen haben, wenn wir über Finnland reden. Ist ja jedem die finnische Sauna ein Begriff. Sondern es ist tatsächlich eben so, dass, was bei uns nicht annähernd vorstellbar wäre, die Sauna nicht nur ein Alltagsthema ist, sondern wirklich auch ein Ort für Geschäfte neben den traditionellen Geschäftsessen, die es dort auch noch in anderem Umfang und in anderer Dimension gibt als bei uns.
Mhm. Lass uns mal auf das Thema Glückseligkeit eingehen. Was ganz genau oder an was kann man sich überhaupt orientieren, wenn man über Glückseligkeit spricht? Ist es der volle Geldbeutel? Ist es der sichere Job? Ist es das Gesundheitssystem? Oder ist es vielleicht sogar etwas ganz anderes, eine Form der Achtsamkeit vielleicht, die du in dieser Gesellschaft hast, die du andernorts möglicherweise nicht hast?
Ja, das mit der Achtsamkeit, das hätte ich vielleicht, wie gesagt, vor der Auseinandersetzung um die privaten Videos von der damaligen Ministerpräsidentin ein bisschen anders gesehen, wenn ich ehrlich bin, weil das scheint mir ein bisschen doppelbödig zu sein, weil auf der einen Seite zu sagen, das Volk ist so furchtbar achtsam miteinander und dann so ein Skandal herbeizuschreiben und herbeizu designen, das scheint mir umgekehrt auch relativ schwierig. Aber was tatsächlich bei finnischen Unternehmen schon auch auffällt, ist, dass sie das, was sie mit ihren Geschäftspartnern, was sie eben schon herausgehoben hatte, pflegen, auch bei ihrer Belegschaft pflegen. Es gibt eine relativ geringe Quote von Arbeitnehmern, die Unternehmen kurzfristig wieder verlassen und so Jobhopper sind, sondern die Beziehungen sind tatsächlich langfristig angelegt. Und da wirkt sich sicher auch noch aus, dass Finnland ein relativ starkes Sozialsystem hat. Also wir haben praktisch Rahmenbedingungen, von denen du ja ursprünglich auch ausgegangen bist, die tatsächlich eben durch Sicherheit, und zwar sowohl militärisch als auch sozial, durch Stabilität den Arbeitsmarkt, die Arbeitnehmer und damit dann auch die Unternehmen befördern.
Mhm. Um vielleicht nochmal einen kurzen Sidekick zur besagten Ministerpräsidentin für unsere Zuhörer nochmal darzulegen. Ihr habt bestimmt mal von dieser finnischen Ministerpräsidentin Sanna Marin gehört. Die wurde nämlich 2019 im Alter von 34 Jahren zur Ministerpräsidentin gewählt und war seinerzeit die jüngste Regierungschefin weltweit. Und dann, das war 2022, im Sommer 2022, kursierte ja ein Partyvideo von ihr, welches ordentlich für Kontroversen sorgte, und am Ende lief es dann so raus, dass sie die Parlamentswahl ja 2023 verlor und damit abdanken musste. Das war sozusagen der Hintergrund. Hat auch ein bisschen die Gesellschaft damals polarisiert. Ja, ist das so das Idealbild eigentlich eines Politikers, wie man ihn ganz gerne hätte? Nicht schnöde, nicht nüchtern, sondern emotional und auch nach außen gekehrt. Aber in diese Diskussion wollen wir jetzt nicht im Detail einsteigen, sondern es geht nochmal im Prinzip um die Sichtweise der Finnen und des Landes. Ich hatte eingangs von diesen flüchtigen gesprochen.
Also da muss ich dich doch kurz unterbrechen, weil gerade die politische Kultur sehe ich auch in den letzten Tagen und Wochen bei uns gefährdet. Ich bin schon der Meinung, man kann die eine oder andere Thematik rund um die Ampel durchaus auch inhaltlich kritisch sehen, aber der Umgang mit den Menschen, die tatsächlich diese Politik verantworten müssen, den halte ich tatsächlich für außerordentlich schwierig. Und ich glaube nicht, dass es gut ist, wenn ein Land, eine Bevölkerung ihre Politiker auf dieser Ebene kritisiert, also nicht inhaltlich, sondern persönlich, mhm. weil wir werden keine guten Politiker finden. Also es ist der Dienst am Gemeinwohl, das ist der Dienst an der Zivilgesellschaft, der die Politik auszeichnet. Und wenn wir Politikern, die mit hohem zeitlichen Aufwand ihre Ämter im Regelfall begleiten müssen, dann haben wir tatsächlich hier erhebliche Probleme, geeignete Personen zu finden. Das fängt wirklich auf der Kommunalpolitik an und endet in der Bundespolitik. Und deshalb hake ich auch so an diesem Punkt in Finnland nach, weil das für mich auch ein erster Bruch ist, wo eben dieses Ineinandergreifen von Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft dann eben doch gefährdet scheint.
Finnland hat einiges richtig gemacht, was Rahmenbedingungen angeht. Ja, und da allen voran beispielsweise auch das Bildungssystem. Gerade unser Land schaut beispielsweise stark auch auf das finnische Bildungssystem. Es wird absolut als vorbildhaft erachtet. Warum denn eigentlich?
Klar, also wenn ich es richtig weiß, ohne dass ich jetzt besonders tief drinstecke im Bildungssystem in Finnland, ist es tatsächlich so, dass zum einen die Digitalisierung schon relativ weit getrieben wurde. Also die Kinder sind in der Lage, tatsächlich digital den Lerninhalten zu folgen. Und dadurch waren auch beispielsweise die Covid-19-Pandemie oder ähnliche Einschnitte gar nicht so große Veränderungen. Dann haben sie hinreichend Lehrkräfte. Auch das ist ja ein Thema, was aus meiner Sicht bei uns zunehmend kritisch wird. Und sie haben relativ moderne Lehrinhalte. Also sie bilden Kinder tatsächlich auf jetzige Herausforderungen aus. Ich glaube, sie haben weitestgehend auch ein Ganztagesschulsystem, soweit ich das weiß, wobei ich da nicht sicher bin, haben aber damit eigentlich Strukturen gelegt, die dazu führen, dass sie einfach gut ausgebildete junge Erwachsene dann auch in das Berufsleben integrieren.
Und wenn wir uns anschauen, welchen Impact letztendlich auch ein Bildungssystem auf die Wirtschaftsstruktur des Landes hat, können wir schon feststellen, dass in Finnland, will ich mal sagen, sozusagen ein Rising Star gesehen wird. Also hier geht es darum, dass das BIP deutlich steigen wird, so ist zumindest die Erwartung, dass der IWF prognostiziert Finnland als, steiles Wachstumsland in den kommenden Jahren. 2028 könnte das finnische BIP demnach bei mehr als 340 Milliarden US-Dollar liegen. Also damit läge Finnland bezogen auf die Größe der Volkswirtschaft zwar weiterhin im Mittelfeld der EU, bezogen auf das BIP. Pro Kopf liegt Finnland aber bereits jetzt deutlich über dem EU-Schnitt und sogar leicht über dem Niveau von Deutschland. Mhm. Und jetzt muss man sich mal vorstellen, Finnland hat ja im Prinzip so eine Fläche ähnlich wie Deutschland, aber natürlich signifikant weniger Einwohner. Also da leben 5,5 Millionen Einwohner.
Und qualifizierte Zuwanderung. Also sie haben nicht die Massenzuwanderung, sondern sie haben qualifizierte Zuwanderung. Also es gibt viele Menschen, gut ausgebildet, die sich entscheiden, in Finnland leben zu wollen. Das ist eine ganz andere Konstellation als die Flüchtlingsbewegungen abzufangen, die wir derzeit integrieren müssen.
Mhm. Finnland ist, wie wir alle wissen, auch Mitglied der NATO.
Seitdem die Russen die Ukraine überfallen haben. Richtig. Und seitdem man insoweit tatsächlich auf die militärische Seite der europäischen Interessenlagen besser koordiniert.
Und auch hier müssen wir uns mal vor Augen führen, allein die Grenze, die das Land mit Russland teilt, ist 1300 Kilometer lang. Mhm. Da hast du also quasi einen Nachbarn vor deiner Tür, der natürlich eine Bedrohung immanent macht. Mhm.
Absolut.
Kann das auch zu einem Zusammenhalt einer Bevölkerung führen?
Hatte ich schon tatsächlich den Eindruck, also gerade als es zu Beginn des Angriffs der Russen auf die Ukraine kam, gab es ja auch einige Scharmützel im Bereich der Nordics. Und da hatte ich schon genau den Eindruck, dass das die Bevölkerung und die Finnen selbst nochmal sehr, sehr eint. Und die Frage des NATO-Beitritts war ja überhaupt kein Thema.
Finnland hat ja wiederum ganz enge auch wirtschaftliche Verbandelungen mit der EU, vor allen Dingen auch mit Deutschland beispielsweise. Mhm. Andererseits exportiert Finnland ja auch einiges in die EU hinein, eben nach Deutschland. Das sind vor allen Dingen, sind das ja auch Rohmaterialien, also wie jetzt beispielsweise Eisen und Stahl, Papier und Pappe, Nicht-Eisenmetalle und so weiter und so fort. Mhm. Lass uns mal ein bisschen auf die Wirtschaftsstruktur auch von Finnland schauen. Welches finnische Unternehmen kennen wir denn eigentlich?
Ich glaube, jeder von uns kennt Nokia, vielfach ja schon in unterschiedlichem Kontext beleuchtet. Ehemals absolut führendes Unternehmen in der Telekommunikation, dann später ein Mischkonzern. Aber Nokia ist nach meinem Kenntnisstand ja auch das größte finnische Unternehmen.
Mhm. Wenn wir über Nokia sprechen, es ja nicht per se das Superunternehmen ist, welches von sich reden gemacht hat in positiven Schlagzeilen, eine Zeit lang schon, aber dann halt wiederum nicht.
Naja, also sie haben zumindest den Evolutionssprung in der Mobiltelefonie von normalen Mobiltelefon auf das Smartphone unterschätzt. Hatten, glaube ich, tatsächlich damals die Erwartung, dass sich das Mobiltelefon in eine andere Richtung entwickelt. Sie hatten ja selbst auch schon sehr businesstaugliche Mobiltelefone mit Tastaturen, also waren durchaus in den damaligen Geschäftsanwendungen eigentlich führend, aber dass man praktisch über den App Store und über die andere Konzeption eines Mobiltelefons letztendlich den geschäftlichen Kontext von hinten her mit aufrollt, das glaube ich, haben sie tatsächlich so nicht wahrgenommen.
Mhm. Wenn wir uns jetzt mal ein Zwischenfazit ziehen zu Finnland, was ist aus deiner Sicht das, was dieses Land zum glücklichsten Land der Welt macht? Was ist der Nukleus? Was ist das Geheimnis? Und was können sich letztendlich auch andere Systeme von diesem Land abschauen? Ich meine, eine Grenze zu Russland kannst du dir nicht abschauen, die ist halt da oder sie ist halt nicht da, ja?
Also ich glaube schon, dass die Stabilität und Einigkeit oder diese Geschlossenheit des finnischen Volkes auch gerade durch den Aggressor von außen eine wirklich, wirklich relevante Rolle spielt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit einer derartigen Aggression vor der Brust gut umgehen kann und da hinreichende Stabilität habe in den politischen Systemen, dann glaube ich durchaus, hat man wesentliche Voraussetzungen, um das glücklichste Land zu werden.
Mhm. Welche Rolle spielt denn beispielsweise das Thema Natur?
Ja, ich glaube, das spielt schon eine große Rolle. Wir haben das ja vorhin schon mal mit der finnischen Sauna kurz gestreift, indirekt.
Es klingt banal, aber ich glaube, ist es nicht.
Nee, glaube ich tatsächlich auch nicht.
Stell dir ein Land vor, so groß wie Deutschland, aber nur mit einem Bruchteil der Bevölkerung. Das heißt, dass du dich da wirklich mal siehst, ist eher selten.
Das stimmt. Ich glaube aber, tatsächlich, dass es natürlich auch eine höhere Naturverbundenheit gibt. Das ist ja tatsächlich logisch aufgrund der Strukturen, die du gerade beschrieben hast. Und man sieht das ja auch beispielsweise im finnischen Design. Das ist ja auch sehr, ich weiß gar nicht, ob der Begriff auch in Finnland verwendet wird. Das ist, hat auch dieses Hygge oder ist so diese nordische Gemütlichkeit, die da ausgestrahlt wird. Und das ist sicher auch eine Kernkompetenz, dass die Finnen einen guten, wie fast alle Nordics, einen guten Zugang zu Design haben.
Ja, absolut. Bekannt ist ja Helsinki für seine einzigartige Architektur, für das einzigartige Design. Wenn du es aber auch wiederum vergleichst mit der totalen Wildnis beispielsweise, unangetastete, ungezähmte Wildnis in Lappland, hier hast du eine totale Polarität, ja.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Ich glaube, es macht was mit den Menschen, unter solchen Rahmenbedingungen zu leben, die vielleicht hart, die vielleicht feindlich anmuten, ob es jetzt ein Nachbar ist oder ob es einfach auch die Eiseskälte ist, ob es letztendlich auch nicht die großen Ballungsräume sind, sondern du bist abhängig von deinen Umfeldern und letztendlich auch von der Ehrlichkeit, der Klarheit dessen, was man miteinander vereinbart und sich auch daran hält. Ich hatte sogar mal gelesen, dass von 12 verloren gegangenen Geldbörsen 11 wieder zurückgebracht werden, sozusagen. Mhm. Also das ist ganz tief offensichtlich auch in dieser Mentalität drin. Glaubst du, ein Land wie Deutschland kann davon sich etwas ableiten?
Ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, weil die Grundvoraussetzungen sind wirklich nicht vergleichbar. Also wir hatten darüber ja schon gesprochen, dass bei gleicher Fläche die Bewohnerzahl eine ganz andere ist, damit ganz andere Herausforderungen in der Infrastruktur da sind. Ich glaube, wir haben in der Bevölkerungsstruktur große Unterschiede zwischenzeitlich, gerade was die Zuwanderung angeht. Ich glaube, Deutschland hat eine andere Verantwortung logischerweise auf dem Kontinent durch seine Lage und hat natürlich auch eine ganz andere Einbettung in die europäischen Systeme. Also gerade die EU dominiert ja bei uns auch einen Teil der Regulatorik. Und ich denke, das ist unter dem Gesichtspunkt nicht vergleichbar.
Mhm. Naja, aber was man vielleicht vergleichen kann, ist auch die Effektivität eines Staates. Ja, wir sprechen viel in diesen Tagen über Effizienz und auch Effektivität. Was könnte man sich denn hier beispielsweise abschauen?
Ja, ich glaube schon, das erlebt ja jeder von uns, dass wir in so Themen wie digitale Verwaltung, digitale Infrastruktur so unglaublichen Nachholbedarf haben. Wir generell in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, was Infrastrukturprojekte angeht, keine glückliche Hand hatten. Wir haben ja über das eine oder andere Großprojekt schon gesprochen. Da sehen es aber auch, dass die Autobahnen, dass die Schienennetze bei uns in der Zwischenzeit doch immer mehr auch sich als dringend renovierungsbedürftig darstellen. Das sind alles große Herausforderungen, die damit einhergehen, dass wir eigentlich die wesentlichen Herausforderungen, nämlich eine Antwort zu finden auf einen Transformationsprozess, in dem gerade die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit eine große Rolle spielen, dass wir da offensichtlich keine Energie im Moment aufbringen.
Mhm. Kann es denn ratsam sein, dass man sich vor allen Dingen an solchen Strukturen orientiert, die etwas mit der Entwicklung und auch der Transformation der Bevölkerung von Anfang an beschäftigen? Also das Thema Bildung. Bildung und
Entwicklung. Das würde absolut Sinn machen, weil über Bildung hätte man dann halt den Hebel, auf die zukünftigen Generationen einzuwirken. Und deshalb ist es ja so misslich, dass wir gerade im Bildungssystem offensichtlich nicht die richtigen Hebel in Bewegung bringen, um hier wirklich eine positive Entwicklung anzustoßen. Und leider, glaube ich, zunehmend da auch den Moment verpassen, wo das noch möglich ist.
Bildung findet ja nicht nur in der Schule statt. Ja?
Absolut.
Sondern Bildung findet letztendlich zu Hause statt. Aber Bildung findet ja genauso auch in den Unternehmen statt. Was wünschst du dir für eine Bildungsmentalität hierzulande, die man sich vielleicht auch von den Finnen abschauen kann, um eben auf die anstehenden Transformationsprozesse noch viel, viel besser reagieren zu können?
Ja, ich glaube, wir müssen. Und das muss jeder Einzelne für sich irgendwann mal verstehen, dass Bildung nicht ein Thema ist, das über mich gestülpt wird und wo ich mit einer Konsumentenhaltung mich nähern kann, sondern dass es wirklich aktives Tun erfordert und dass es im Eigeninteresse stattfindet. Dass also die intrinsische Motivation eigentlich da sein muss, um Bildungsinhalte zu konsumieren. Und wir haben in der Zwischenzeit unglaubliche Möglichkeiten, gerade durch die Zugänge in die digitale Welt, dass man jenseits der strukturierten Bildungsangebote, Schule, Universität, Fortbildungsveranstaltungen im Unternehmen, tatsächlich auch in dieser eigenen Bildung, also durch Bildungsangebote, die frei verfügbar sind, unglaublich viel machen, unglaublich viel für sich selbst erreichen kann. Und wie gesagt, man macht es wirklich für sich selbst.
Ja, ich glaube, dass das tatsächlich einer der wichtigsten Punkte ist. Auch nochmals rückblickend auf unsere Megatrendfolge Wissenskultur. Mm. Ja. Mm. Also will heißen, wenn du nicht etwas tust, ja, die anderen werden es auf jeden Fall tun. Mm. Und die anderen werden an dir vorbeiziehen. Und wenn hierzulande letztendlich eine Mentalität sich breit machen würde, so von wegen, ja, dann muss man sich halt mal um mich kümmern und dann schauen wir mal und dann sehen wir schon, dann kommst du dann halt nicht wirklich voran, weil andere haben ganz andere Rahmenbedingungen und ein anderes Mindset, auch hier voranzugehen. Mhm. Und wir sehen, dass das ganz offensichtlich auch etwas mit der Glückseligkeit zu tun hat. Mhm. Es ist doch schon erstaunlich, lieber Karl Christian, zu sehen, dass ein Land, von dem man sagt, dass es eine ausgezeichnete Bildungsstruktur hat, zugleich auch eines der glücklichsten Länder der Welt ist.
Ja, also mich wundert es tatsächlich aus den beschriebenen Gründen nicht ganz so, weil ich glaube einfach, Bildung ist für die persönliche Entwicklung so zentral und setzt die richtigen oder schafft die richtigen Voraussetzungen, setzt die richtigen Punkte in der persönlichen Entwicklung.
Und damit hast du natürlich auch eine ganz andere Fähigkeit, Dinge zu reflektieren und Dinge auch wertzuschätzen.
Ja, absolut.
Und das tatsächlich auch, wenn es nur die, sag ich mal, flüchtigen Momente sind, die du vielleicht auch beispielsweise durch eine sehr harte oder auch eine sehr karge Natur erleben kannst.
Ja. Ich sehe schon, dein nächster Finnland-Urlaub ist
ja
gebucht.
Ja, absolut, wenn da ein Nordlicht an mir vorbeizieht. Ich glaube, tatsächlich, das macht was mit einem. Mein Lieber.
Sehr gut.
Karl Christian, lass uns einen kleinen Spoiler für unsere nächste Folge machen. Wir sprechen, nachdem wir jetzt über das glücklichste Land der Welt gesprochen haben, über das größte Unternehmen der Welt. Mhm. Wir sprechen also, was die Mitarbeiterzahl angeht. Wir werden über das Unternehmen Walmart sprechen. Mhm. Lieber Karl Christian, warst du schon mal in einem Walmart?
Ja, war ich tatsächlich. Also und zwar interessanterweise, und darüber wird ja zu reden sein, sowohl in einem deutschen als auch in einem amerikanischen.
Und welche Beobachtung du dort gemacht hast, ja, und wie dieses Unternehmen aufgestellt ist, welches Millionen von Mitarbeitern hat und organisiert, das wird Thema unserer nächsten Folge sein bei Benzmann, dem Management-Podcast. Bis dann!
Perfekt, vielen Dank und guten Start in die Woche.
Das war bei Benzmann, der Podcast. Management und Märkte im Wandel mit Rolf Benzmann und Karl Christian Bay. Bis zum nächsten Mal.